und herzlich willkommen zum Cyber Wellness Podcast, Staffel Nummer 2, Humans Improve Cyber, Episode Nummer 2. Moin, lieber Nermin.
Servus, liebe Eva.
Na, langes her wieder, ne?
Tja, gefühlt sind wir schon mal mitten im Jahr schon.
Naja, am Valentinstag.
Das stimmt. Schönen Valentinstag wünsche ich dir.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Und ja, für heute, wir haben es letzte Folge angekündigt, haben wir uns das Thema Security Champions ausgewählt. Was ist das? Worum geht es dabei? Also Security Champions Programme sind ja letztlich darauf ausgelegt, dass Unternehmen dezentralisieren, kann ich das so sagen, Nermin, das Thema Security und sagen, wir geben Verantwortlichkeiten in jede Abteilung rein, die aber auf Freiwilligkeit und Leidenschaft beruhen sollte, idealerweise, damit wir das Thema Security eben eine bessere Verbindung herstellen, ja, vom Security-Team und den zum Beispiel, ich glaube, daher kommt es im Ursprung, den agilen Entwicklungsteams, ne? Also ist ja eigentlich mal für die Softwareentwickler im Ursprung nur gedacht gewesen. Und ja, die sollen dann als erste Anlaufstelle agieren, ne, für Sicherheitsthemen innerhalb ihres Teams und sicherstellen, dass einfach Sicherheitsmaßnahmen innerhalb der Entwicklung auch integriert werden. Habe ich das so richtig beschrieben, Nermin?
Ja, die Folge ist zu Ende. Schön, dass ihr zugehört habt. Nein, ist in der Tat so, der Ursprung kommt daher. Dezentralisieren klingt so wieder sehr, sehr formell deutsch. Dezentralisieren von Verantwortung auch. Im Grunde genommen, ja, es folgt dieser Idee. Aber gerade im Punkto von Security möchte es einfach so ein bisschen aufgreifen, dass man hat ja eigentlich immer limitierte Ressourcen, gerade aus so einem Thema Security, weil es ja immer quasi so als Nebensache fungiert ist, dass man tatsächlich aber auch versucht, das zu streuen, besser zu streuen, indem man tatsächlich auch einfach aus verschiedenen Abteilungen man eben Champions oder im Grunde genommen sowas wie ein Befürworter für dieses Thema halt dort findet, auf Freiwilligkeit deswegen, weil es meistens ja auch so, also idealerweise ja Leute sind, die mit dem Thema was anfangen können, die so als gutes Bindeglied fokussieren können oder fungieren können, indem man quasi zentral die Anforderungen aufnimmt, aber den Teil, der für diese Abteilung oder für dieses Team relevant ist, quasi adaptiert und so ein bisschen Fürsprecher für dieses Team, für die Relevanz in der Abteilung halt einfach ist. Weil man einfach so als zentrale Stelle nicht überall sein kann und man nicht überall gleich relevant ist. Deswegen quasi so dieses Champion-Programm, so okay, ich habe jemanden in der Personalabteilung, der so ein bisschen die Gefährdungslage da irgendwie kennt, keine Ahnung, was für Bewerbungen oder sonst halt irgendwie reinkommen kann oder auf was man achten müsste. Vielleicht auch kulturell, welche Leute tatsächlich zum Unternehmen passen, um Security im breiteren Sinne auch zu sehen. Aber tatsächlich halt einfach solche Leute zu haben in den Abteilungen als Fürsprecher fürs Thema.
Okay, ich kann mich noch erinnern, als ich bei Sans gearbeitet habe, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, aber da hatten wir auch das Thema Security Champions natürlich und ich habe mir einen Satz mal ganz doll gemerkt von dem Lenz damals, der meinte, Security Champions, das sollen befähiger sein und keine Security Polizei. Ja, also, dass man hier schon mal ganz klar hat, das sind nicht die da immer kommen, du, sondern im Gegenteil, die helfen, Wissen ins Team zu bringen, um eben bessere Entscheidungen zu ermöglichen und nicht deren Job ist, Verbote auszusprechen oder eben da wertend durch die Teams zu gehen. Das habe ich mir total gemerkt, weil das fand ich ein schönes Bild auch, weil ansonsten ist, glaube ich, die Person, die den Hut dann nämlich aufhat, ohne entsprechende Unterstützung eigentlich wieder im ähnlichen Boot, wie was wir auch in unserer ersten Staffel Humans Against Cyber ja auch häufiger besprochen haben, dass da diese Diskrepanz ist, auch in der Kommunikation, ne, zwischen Security Department und den anderen Abteilungen. Und das weiß ich noch, das fand ich ein sehr schönes Bild.
Und ein sehr wichtiges Bild, weil es im Grunde genommen genau das ist, was es nicht sein soll, weil wenn man es so autoritär aufzieht, im Grunde genommen genau das Gegenteil halt davon bewirkt. Weil einer dieser Vorteile soll ja im Grunde genommen sein, dass ich ja im Grunde genommen eben durch diese Befähigung ja auch die Motivation zu diesem Thema halt stärke, diese Bindung, dieses Verständnis für dieses Thema halt stärke. Und das kann ich nicht schaffen, indem ich Polizei spiele, sondern eher jemand, der sagt, okay, hör zu, das wäre jetzt wichtig, weil es für ein bestimmtes Unternehmen halt einfach wichtig ist, weil ein gewisses Risiko dafür irgendwie, aber so halt erklären kann halt aus der Relevanz, dass die Leute auch das einfach eben nicht als Regelwerk verstehen, sondern als tatsächlich als Unterstützung halt verstehen. Und die Fähigkeit solchen Champions ist halt tatsächlich einfach sagen, okay, ich kenne das Regelwerk, ich weiß, was das Unternehmen quasi als Ziel hat und ich adaptiere das im Grunde genommen für euch als jemand von euch, nicht irgendwie aus jemand von, was weiß schon der Geschäftsführer von oben, was ich hier tue, sondern ich arbeite hier mit und ich erzähle euch das, weil es tatsächlich halt wichtig ist und es eigentlich gar nicht vielleicht so schwierig ist oder wir es einfach nie bedacht haben. Und das ist so die große Stärke davon, dass man einfach durch dieses, ja auch die Motivation der Leute halt stärkt, mitzumachen. Nicht nur von den Champions, sondern die im Grunde genommen die halt mit den Champions halt mitarbeiten.
Das wäre dann der Bereich Community und Support, ne? Also wo
Genau.
ich einfach sage, so, ich will den Austausch fördern, Slack, Teams kannst du nehmen, ne? Also auch solche Kanäle, um da auch mal sich auszutauschen oder was ja auch Unternehmen manchmal machen, so ein Security-Frühstück oder sowas, ne? Oder sowas, wo man sich trifft und dann halt Community auch darum zu bauen und natürlich einfach auch Leute dann anerkennen und belohnen, die coole Beiträge leisten, ne? Oder intern einfach wirklich einen Unterschied machen, weil sie sich dieses Themas angenommen haben, ne? Und was ich auch noch erinnere, das fand ich auch immer spannend, da sind wir auch wieder eigentlich bei der ersten Staffel, aber das gehört in unsere zweite auch rein, Security Champions Programme. Das hatte ich damals auch gelernt und als ausdrücklich kein Projekt in dem Sinne beschrieben, sondern als ein kontinuierlicher Prozess, der eben auf die Security Culture, also Unternehmenskultur einzahlen soll. Und weil es eben ein kontinuierlicher Prozess ist, ist es nichts, wo irgendein Unternehmen glauben könnte, ah, ich mache das jetzt und ab morgen läuft das, sondern man muss sich darüber im Klaren sein, dass so eine Sicherheitskultur eben wachsen muss und dass das Zeit braucht, ne?
Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt eben, gerade dieses Thema Kultur und wir kennen es ja aus unserer beruflichen gemeinsamen Zeit, die wir hatten. Auch Kultur war immer ein großes Thema. Und
Immer.
ja, man muss ein Kulturthema schaffen und Cyber Security muss Teil der Unternehmenskultur werden. Und es wird das für auch für jemanden, der es tatsächlich irgendwie resoniert, und wir werden jetzt gleich noch darüber sprechen, warum man sowas machen könnte, aber Kultur kannst du nicht kaufen. Kultur kannst du auch nicht befehlen.
Nein.
Kultur ist etwas, was sich entwickeln muss, was du leben musst, was alle leben müssen. Sonst wird es eben keine Kultur, sonst wird es halt ein Regelwerk.
Ja.
Und das ist etwas genau dieses so ein Champions-Programm ist Teil dieser Kultur. Wird mal ganz davon abgesehen von den Vorteilen, dass du erstmal dieses grundlegendes Cybersecurity-Verständnis einfach auf eine viel breitere Basis schaffst, als wenn du es zentrisch in einem Team hast. Dadurch ist ja im Grunde genommen auch deine Angriffsfläche oder deine Widerstandsfläche entsprechend halt einfach größer, weil du Leute im Feld hast, die potenziell halt sowas auch irgendwie schneller erkennen können, und auch irgendwie entsprechend schneller reagieren können. Das heißt, als Unternehmen habe ich dadurch schon mal irgendwie einen Vorteil, dass ja quasi meine Sensoren, wenn man so sagen will, was irgendwie vielleicht schief läuft, ja schon auch verteilt habe und die Leute vielleicht einfach eher erkennen. Zusätzlich zu diesem positiven Effekt im Grunde genommen, dass er sich halt einfach durch das Engagement auch, und das ist wieder Teil der Kultur, natürlich halt auch anerkannt fühlt. Du sagst, okay, du musst halt dafür, muss das Unternehmen halt auch irgendwas bieten und schaffen. Aber man schafft es ja dadurch ja auch schon, Kosten zu reduzieren. Wie gesagt, wenn ich im Grunde genommen durch mein Champions-Programm es schaffe, die Wahrscheinlichkeit oder die Auswirkung von so einem Sicherheitsvorfall zu minimieren, indem ich es früher erkannt habe, ist das ja auch ungeheuer viel Geld im Grunde genommen, was ich mir damit spare, indem ich so ein Programm einfach habe, aber halt auch pflegen muss. Und erst dadurch, wenn ich sowas tatsächlich kontinuierlich und länger mache, die Leute auch weiter irgendwie bei Laune halte, Incentives kann ja unterschiedlich sein, kann monetär sein, kann aber auch halt nicht monetär sein, indem man halt vielleicht die Möglichkeit schafft, halt irgendwelche Events zu gestalten, vielleicht in den sozialen Medien auch irgendwie eine Art von Anerkennung halt irgendwie dafür zu kriegen, dass man das halt irgendwie macht. Und wir haben ja in dieser ganzen Security-Awareness-Branche ja einiges so an, sage ich jetzt mal, Galionsfiguren über die Zeit, die genau durch so eine Art Champion-Programm im Grunde genommen ja auch groß geworden sind, weil sie anerkannt worden als Fürsprecher für ein Thema.
Ja,
Und das ist etwas, was ja durchaus auch motivieren kann, Leute einfach an dieses Thema Security einfach näher zu bringen, ohne dass man das so als strikt technische Disziplin sieht, als Polizei, als Regelwerk, als Gesetze, die ich einhalten muss, sonst passiert irgendwas. Und gerade dadurch, nur dadurch kann sich dieses Kultur schaffen. Und wenn ich eine Kultur geschaffen habe, dann ist quasi, das ist so mein erstes Ziel, was ich mit so einem Champions-Programm dann auch geschaffen habe, indem das sich quasi so ein bisschen teils verselbstständigt, aber die Leute einfach gefühlt diese Verantwortung haben. Es ist ja keine formelle Verantwortung. Und das ist ja das, was ja viele, glaube ich, so abschreckt, weil das oft so formalisiert wird. Du in der Personalabteilung bist jetzt verantwortlich für Sicherheit in der Personalabteilung. Ist ja faktisch nicht der Fall. Ist
aber
ja
weißt du,
quasi,
das Problem
ja.
ist hier ja eigentlich auch klar. Also ich meine, wenn wir mal schauen in die Firmen oder anders. Also es gibt welche, die funktionieren super. Und bevor wir in den Podcast gegangen sind, kann ich ja kurz sagen, hast du ja auch quasi noch so auf kurzer Tonspur gesagt, leider klappen diese Programme aber oft nicht.
Ja.
Und das kann ich auch nur bestätigen tatsächlich aus Gesprächen mit Kunden. Also es gibt tolle, viele Beispiele, aber auch viele, wo es das nicht gibt oder nicht funktioniert hat. Und natürlich eigentlich auch klar, warum. Das, was ich rückgemeldet bekommen habe, war entweder, ey, ich krieg dafür keine Zeit freigeschaufelt. Also ich hätte Bock aufs Thema, aber ich muss trotzdem meinen anderen Job noch genauso machen. Ich bekomme also keine zusätzliche Zeit dafür eingeräumt. Dann fehlende, ja, im Grunde genommen Menschendeckung auch, ja, so, oder die Erwartungshaltung einfach, die dann den Leuten wieder Angst macht, weil, oh, Security ist ein wichtiges Thema und oh, da muss ich vielleicht gleich ein Profi sein, das schaffe ich nicht. Dann haben die Leute auch eher wieder ein bisschen Angst davor, weil sie eigentlich Zeit und Guidance brauchen würden, aber das nicht unbedingt bekommen, sondern ne, so, wir machen jetzt Security Champions, machst du das? Ja, okay. Und dann ist da so eine Angst, weil das ja noch ein ganz unbekannter Bereich ist. Vielleicht genau die richtigen Skills, Neugier, Interesse, intrinsisch alles da. Aber der nächste Schritt der Befähigung ist dann häufig ausgeblieben, ne? Und halt ja dieser fehlende Rückhalt einfach. Dieses, dass das nicht, also es ist einfach nice to have ist, aber nicht strategisch wichtig. Das waren so die Rückmeldungen, die ich so hatte, weil in Unternehmen, die das durchaus mal probiert haben, aber festgestellt haben, es klappt nicht so richtig. So, das waren so die Hauptgründe. Was hast du noch so gehört?
Hey, nee, ich glaube, es ist einfach, dass es diese kausale Kette davon einfach ist, warum das. Also ich glaube, das alles, das, was du gesagt hast, ist das, was halt passiert. Aber es gibt unterschiedliche Gründe, warum das so passiert.
Ja.
Ich habe kein Management-Support, weil ich mir vielleicht, bevor ich dieses Programm gestaltet habe, das nicht berücksichtigt habe. Wie verkaufe ich diesen Vorteil? Wie erkläre ich diesen Vorteil von so einem Programm zu meinem Management, damit ich das Management Buy-in habe, damit ich sage, aber dass ich überhaupt meinen Plan verabschiedet habe. Und nur mit dem Plan kann ich an die Leute dann hingehen. Weil oft ist es ja eben so, dass da so Champions League, sage ich schon, kann auch Champions League sein, aber so ein Champions-Programm im Grunde genommen vielleicht eher so auf Kreisklasse startet. Und das erste ist, man geht in die Abteilungen und versucht Leute zu gewinnen. Und das ist aber erst Schritt Nummer 3. Also ich kann nicht einfach an die Leute hingehen und sagen, okay, wer hat Bock auf Cyber? Und dann sagen sie, okay, was kriege ich dafür? Kriege ich dafür einen Tag frei? Kann ich das irgendwas machen oder wie auch immer? Nein, okay, warum sollte ich das tun? Aber wie gesagt, dafür brauche ich ja quasi, muss ich mir vorher überlegen, warum ich das mache, wie ich das am Laufen halten will. Was ist tatsächlich ein passendes Incentive, was mein Management dann wieder, nachdem er verstanden hat, was der Vorteil ist, tatsächlich in gewillt ist, mitzugehen.
Was
Deswegen glaube ich,
heißt
scheitert
gewählt?
das meistens ja eben daran, dass man einfach vorher diesen Plan nicht hatte. Wie will ich es aufbauen? Welche Vorteile habe ich? Wie verkaufe ich das intern? Und wie motiviere ich die Leute, bevor ich dann anfange, die Leute zu rekrutieren quasi? Wer will da mitmachen?
Ich habe mal eine Frage. Ist das also mit diesen Incentives zum Beispiel? Weil das ist ja eigentlich auch wieder das Problem. Also ich glaube, dass zum Beispiel Konzerne dort es auch ein bisschen schwieriger haben als zum Beispiel Mittelständler, weil ich im Moment nicht genau weiß, ob so ein Konzern einfach sagen darf, so, mein Mitarbeiter gebe ich hier jetzt mal, weil der diese Aufgabe übernimmt, ohne dass das Bestandteil seiner Rollenbeschreibung oder irgendwas ist, gebe ich dem jetzt mal, sehe ich, einen Konferenzbesuch, ja, für irgendwie eine coole Cyberkonferenz, das wird vielleicht sogar noch gehen, oder irgendwie einen Amazon-Gutschein oder was weiß ich was. Da könnte ich mir vorstellen, da hast du mit den Incentives im Konzern wahrscheinlich schon die ersten kleinen Stolperfallen, ne, was du im einfach so, sag ich mal, Mittelstand ein bisschen einfacher abbildbar ist.
Ich weiß nicht, ob das tatsächlich jetzt finanzbuchhalterisch eine Herausforderung ist. Ich denke, dass sowas tatsächlich in einem gewissen Rahmen geht.
Okay.
Man sieht es ja überall. Also sollte es, aber das kommt immer davon an, ob dieses Unternehmen tatsächlich sowas wie eine Unternehmenskultur vorher hatte. Die muss man natürlich auch beleuchten und schauen, okay, wird ein Amazon-Gutschein tatsächlich den notwendigen Kick geben? Oder kann man einfach sagen, okay, vielleicht hilft Ihnen das, wenn er vielleicht eine adäquate, entweder so eine Konferenz besucht oder vielleicht eine Weiterbildungsmaßnahme dafür irgendwie bekommt, indem er das quasi einfach auch noch irgendwie weiter fördert, dass dieses Wissen vielleicht noch irgendwie tiefer wird, um damit so intrinsisch dann noch weiter zu motivieren. Oder ob es tatsächlich sowas wie soziale Anerkennung halt einfach ist. Vielleicht reicht das ja dann auch schon irgendwie bei irgendeinem Unternehmenskickoff was präsentieren zu lassen, erklären zu lassen, wie das so einfach ist. Oder tatsächlich in sozialen Medien, keine Ahnung, einen Podcast dazu zu leiten oder irgendwelche Postings schreiben zu können, so als der, was am Unternehmen ja eigentlich auch gut steht, wenn es sich auch menschlich nach außen darstellt und sagt, guck, hier arbeiten tatsächlich menschliche Leute und Security ist uns ein Wert und ist jetzt nicht mal vorgetragen von irgendjemandem aus dem technischen Team, sondern aus einer Personalabteilung raus. Ich glaube, dass das funktioniert schon, wenn es tatsächlich auf das Unternehmen halt abgestimmt ist. Es kann einfach nicht sein, nicht diese Gießkanne sagen, okay, du musst jemanden 100er in die Hand drücken, dann macht er das schon. Das wird die Leute nicht langfristig irgendwie motivieren, irgendwie halt dran zu bleiben. Mal jetzt von, keine Ahnung, Geldwerten Vorteil, Versteuerung ist deutsch, technisch, irgendwas halt machen. Aber ich glaube, da muss man einfach mit den Leuten sprechen. Und das ist etwas, was man sich halt vorher überlegen will. Wie soll das irgendwie ablaufen? Wie möchte ich das tatsächlich auch irgendwie nach vorne tragen? Wie soll sich das irgendwie weiterentwickeln, damit es tatsächlich sowas, oder manchmal scheitert es ja daran, dass es auch gar keine Kommunikationsmittel in dem Laden gibt, um sowas halt zu propagieren. Wenn das irgendwie so ein internationaler Laden ist, dass grundsätzlich auch irgendwie vielleicht unterschiedliche Sprachen gesprochen werden, du kannst keinen deutschen, sag jetzt mal, Evangelisten für irgendein Team in Nordamerika halt dann irgendwie sprechen lassen und versuchen dort quasi der Champion zu sein, sondern du musst nah an den Leuten sein als Champion, damit das funktioniert.
Ich habe noch mal eine Frage, also weil auch mal Stichwort funktionieren, nicht funktionieren, damit wir das auch noch mal. Ich habe den Eindruck, dass für die Entwicklungsabteilungen, dass da das tatsächlich schon ganz gut funktioniert. Also weil das Thema Secure Coding und so weiter ist ja jetzt auch schon länger extrem im Fokus. Und rein in den Entwicklerteams hatte ich den Eindruck, dass Security Champions Programme auch wirklich schon ganz gut implementiert sind. Ne? Und also teilweise sogar extrem professionell. Wir beide haben eins auch begleitet bei einem oder ne, auch mit auf, also durch Technologie unterstützt und mit begleitet bei einem der großen Unternehmen in Deutschland. Und das war schon auf einem sehr hohen Level mit einem starken Commitment, aber für die Developer. So, ne? Also das heißt, ich glaube, was wirklich noch fehlt, ist auch die Tür nochmal wieder weiter aufzumachen und zu sagen, weil da habe ich vor allem wahrgenommen, dass es da eigentlich fast gar nicht mal sogar existent ist, dass es auch Champions oder Security Champions über die Entwicklungsabteilung hinaus wirklich ernsthaft gibt. Und ich frage mich eigentlich, woran das liegt, weil ich finde, du hast vorhin so ein schönes Beispiel gesagt, HR, das würde so viel Sinn machen, so viel Sinn im Vertrieb. Einer, der sagt so hier, Achtung Leute, ich erzähle mal, keine Ahnung, im Team-Meeting, befähige mein Team und erzähle ein paar Geschichten drüber. Mega, ja, es ist einfach da ein bisschen mehr up-to-date in Finance, Buchhaltung,
Marketing, alles Mögliche.
Macht super Sinn, aber ich habe das Gefühl, es ist irgendwie stuck im Developer-Team.
Ja, aber das ist so, klar, erstmal, weil ursprünglich dort ist und du dort den Champion zu finden halt leichter war, weil du diese Befähigung ja schon mal irgendwo hattest. Und die Akzeptanz von demjenigen, und ich habe das ja selber auch mal erlebt und ich habe selber mal entwickelt. Aber das hat sich auch in den Zeiten, wo wir dieses Programm mit begleitet haben, beide. Ein Entwickler glaubt einem Entwickler. Du brauchst quasi du musst diese Reputation, diese Kredibilität für ihn auch darstellen, dass er sagen kann, ich verstehe das, was er sagt, und er sagt mir das, weil er das aus Erfahrung erzählt. Dieses Thema der Kredibilität und dieser Relevanz ist sehr wichtig für das Thema. Und das ist, deswegen sage ich, du brauchst nicht als Vertriebler zum Entwickler gehen. Das ist einfach zu große Diskrepanz dahin. Dann kannst du ihm irgendwie alles von Secure Coding erzählen und wie toll und effizient das ist. Wenn der weiß, dass du nie irgendwie eine Zeile Code jemals geschrieben hast, dann wird er sagen, okay, der weiß gar nicht, von was er redet. Der kann mir gar keinen Vorteil erzählen. Und ich glaube, das ist einfach in dieser Art von, ich sag's mal, Community, ist es halt einfach sehr viel, sehr, sehr wichtig, dass man quasi vom Fach ist und das quasi das Add-on an Security halt noch mitbringt. Wobei, ich sag, das ist auch kein, also das Programm, was du gewandt hast, das glaube ich, das sucht global so seinesgleichen, an ja, was so quasi die Effizienz und die Selbstständigkeit, die sieht das schon mittlerweile und Motivation, die das Ganze entwickelt hat, schon groß ist. Aber es ist, also Anwendung Security ist jetzt kein Garant, dass es dort halt auch läuft. Weil ja. Oft ist es einfach so, dass das Entwicklung immer sehr terminlich, zeitkritisch und funktionell getrieben ist. Das heißt, wir, keine Ahnung, wir haben uns committed, am 15.02. ist der nächste Release. Dann muss halt irgendwas dastehen. Security oder nicht Security, können wir ja später machen.
Ja.
Aber gesagt, da funktioniert es halt eher, weil der Mehrwert halt auch relativ schnell verstanden wurde, dass es Sinn macht, dass quasi schon in den frühen Phasen einer Konzeption das schon zu berücksichtigen, um später weniger Aufwand zu haben. Und das, glaube ich, muss erstmal in die ganzen anderen Bereiche halt erstmal rein. Aber ich glaube, es hapert einfach daran, dass man halt einfach diese Befähigung halt einfach grundsätzlich in der Personalabteilung vermisst. Irgendjemand, der IT-technisch, Security-technisch nah ist und gerne auch diesen Champion spielen will.
Voll. Ja, also es ist wirklich die Programme hängen, denke ich, einfach sehr stark natürlich einfach von der Maturity ab, generell, also wie gut ist das Unternehmen überhaupt auch schon im Bereich Cybersecurity generell aufgestellt, wie viele Ressourcen haben die in dem Bereich, da auch eine Manpower-Geschichte, weil egal wie, jetzt kommen wir wieder zum Anfang zurück. Es ist ein kulturelles Thema und Kulturwandel kann nur klappen, wenn die Menschen vortreiben, leading by example, immer wieder, immer und ständig, was dann irgendwann zu einer Verhaltensänderung führen wird. Und das bedeutet aber Kontinuität. Das heißt, ich glaube, die größten Fehler sind wirklich diese One-Off-Motivation. So, wir machen das jetzt, weil ich habe das mal gehört. Und dann wird irgendwie so hier, du bist jetzt ein Champion, zwangszugewiesen. Dann fühlen die sich überfordert und sagen, oh Gott, Hilfe, jetzt muss ich das machen. Und jetzt, das machst du mal so nebenbei. Dann kommt wieder so ein Widerstand. So. Dann kriege ich nur so ein paar theoretische Schulungen im schlechtesten Fall. Nicht so hands-on. Da sind wir auch große Fans von, wo ich das mal fühlen kann, dadurch meine Geschichte erzählen kann. Und keine Sau interessiert sich eigentlich dafür, weil meine Erfolge nicht gefeiert werden, die ich damit erziele. Und schon ist so ein Thema tot. Ne? Das heißt, also ich denke, wenn man es besser machen will, sollte man wirklich klein anfangen mit dem Piloten, das Ganze, ne, Freiwillige damit suchen und das langsam aufbauen lassen und den Prozess erlauben, ne, wirklich sich das entwickeln lassen, befähigen parallel, diese Erfolge feiern, dass man sich, keine Ahnung, eine Cadence setzt, wo man auch einen Austausch zwischen den Champions hat, einmal im Monat oder irgendwie sowas. Man Grundlagenschulung erstmal bekommt, dass ich verstehe, worum geht's da eigentlich. Slack oder irgendwas oder Teams-Channel einführen oder irgendwie sowas. Und auch mal in so einem All-Hands, du meinst ja, All-Hands-Call oder wie auch immer, dass man auch hier mal einfach so ein Thema mal nimmt und mal erwähnt und freudig teilt, damit sowas langsam reinkommt. Und schwuppdiwupp ist das publik und dann fühlen sich vielleicht andere auch wieder motiviert. Da wäre ich auch gern Teil von, ja, weil es etwas Positives ist. Aber ich glaube, man muss verstehen, dass das eben nichts ist, was ich über Nacht einführen kann, dass ich dafür Geduld brauche und eine Entscheidung dafür haben muss, sondern dass es Teil der täglichen Arbeit ist, die Security und Security Champions, die sind Treiber für sichere und schnelle Entwicklung auf der einen Seite als Developer und Befähiger in den anderen Teams und keine Polizei. Und ich glaube, dann hat man ganz schön viel geschafft.
Und es ist auch wichtig zu betonen, dass es ja eine zweigleisiger ist. Es ist ja nicht so, dass das ja quasi nur zentrisch an die Champions und die vertreiben es weiter, sondern grundsätzlich der Vorteil auch ist, man stellt sich mal vor, ein Unternehmen müsste sich irgendwie ein neues Regelwerk, neue Policy, neue Regeln irgendwie schaffen.
Ja.
Man befragt die Leute, man involviert diese Leute in den Prozess dieser Gestaltung, damit ich sagen kann, wird das denn tatsächlich eine Akzeptanz haben? Wie oft haben wir das gehabt, dass irgendein Regelwerk sagt, okay, die wissen gar nicht, was das für uns bedeutet, wenn wir jetzt in der Personalabteilung das jetzt umsetzen müssen, wie länger wir arbeiten müssen, wie komplizierter unsere Arbeit sein wird. Und wenn ich die Leute aber vorher schon quasi involviere, sage, wir müssen was tun, würde das, und das ist unsere Idee, würde das bei euch laufen? Nein, wie können wir das irgendwie adaptieren? Und auch, wie gesagt, rein für den Manager, gesagt, okay, warum sollte ich das machen? Gibt ja Studien, die belegen einfach, dass das potenzielle Cybersicherheitskosten um 20% durch so ein Programm im Schnitt reduziert werden können. Sei es, dass ich im Grunde genommen das schneller erkannt habe, dass ein Risiko im Grunde genommen kleiner geworden ist, dass die Auswirkung kleiner geworden ist. Und wir wissen alles, was so die Security Breaches an Geld kosten. 20% davon sich einzusparen, ist ein Haufen Geld. Wenn wir es tatsächlich nur rein monetär sehen. Also von daher lohnt sich das schon mal.
Warte, jetzt stelle ich die doofe Frage. Ist schön, aber ich muss ja trotzdem ins Verhältnis setzen, was kostet mich das? Also wenn ich als Beispiel einen Breach habe, der, keine Ahnung, sagen wir mal 100.000 Schaden verursacht hat, aber mein Programm kostet 500.000, einfach jetzt, dann ist nur die Prozentangabe ja nicht ausreichend, wie viel ich dann spare für den Vorfall, weil ich muss dann ja auch meine Kosten dagegen stellen.
Ja, aber das ist das, wenn ich meinen Laden nicht kenne und ich weiß nicht, welchen potenziellen Schaden ich dann haben werde, weil ich kann jetzt 100.000 annehmen, ist genauso valide, als wenn ich 100 Millionen annehme. Ich weiß es ja nicht. Das heißt, ich muss mich tatsächlich da kennen, ich muss wissen, was ist so mein Kerngeschäft, ab wann fängt es an, weh zu tun. Und wir würden sagen, und das ist selten 100.000. Das ist etwas, was keine wahrscheinlich als Versicherungssumme bei einem Versicherer dann noch mitlaufen würde. Aber grundsätzlich stehen manchmal vielleicht Existenzen dahinter und sind vielleicht ein paar Millionen. 20% davon ist mit Sicherheit mehr, als ich vielleicht für ein Tag pro Woche, pro Monat, wie auch immer, wie ich für ein Champions-Programm rausredieren will. Und gesagt, die Leute, wenn ich sie richtig motiviere, die sind gewillt, das auch freiwillig zu machen, zu ihrer Arbeit dazu, weil sie das nicht fühlen, als es ist eine Aufgabe on top, sondern das ist eine, für die ich Advokat sein möchte, für die ich lebe, für die ich brenne. Das sind die Leute, die ich da will. Fürs Unternehmen soll das jetzt kein Kostfaktor sein. Es soll jetzt auch nicht sagen, wir müssen jetzt zwei Leute dafür mehr einstellen. Es ist ein kulturelles Investment. Es ist eben nicht eine Versicherung. Es ist nicht irgendwie eine Policy. Es ist kein Stück Software, Hardware, sondern es ist, ich muss wissen, was mir mein Laden wert ist. Und ich muss wissen, dass ich meine Leute dadurch motiviert werden kann, indem ich sie für sowas involviere und dass mir das Geld sparen könnte. Man kann es nicht belegen. Man kann ja hoffen, dass nie irgendwas passiert. Aber das ist zumindest das, wo man sagen könnte, was realistisch ist.
Und weißt du was? Schon wieder hast du es gemacht. Wir haben eine wunderbare Überleitung zu unserer nächsten Folge. Ich würde sie am liebsten nennen, wann tut's denn eigentlich weh? Die Kernfrage im Risikomanagement. Das finde ich spannend, dass wir darüber mal reden. Wie kann ich das herausfinden? Darauf freue ich mich schon. Darüber sprechen wir nächstes Mal. Hast du wieder. Ja,
siehst du? Ja, wie einstudiert.
Haben wir das nächste Thema. Und ja, ihr Lieben, also wenn ihr Anregungen, Fragen habt, ihr immer pingt uns an in LinkedIn, über die Webseite. Ihr kennt unsere Kanäle, ihr könnt uns erreichen. Wir freuen uns über eure Ideen, über alles, was von euch kommt. Und ja, lieber Nermin, vielen Dank für deine Zeit, liebe Hörer. Vielen Dank für eure Zeit. Es war wie immer sehr schön.
Danke dir, Eva. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.